Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Männer in Schutzanzügen tragen eine Leiche eine Außentreppe hinunter. Die FAZ macht mit einem mutmaßlichen Coronavirus-Opfer heute auf. Spiegel, Focus, Bild, Express halten es ähnlich. Der Ausbruch made in China. Gleich unser Thema. Und was klassische und soziale Medien tun können, wenn Fakten von Fakes kaum zu trennen sind. Außerdem Polit-Podcasts als Konkurrenz für herkömmlichen Journalismus. Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann erläutert uns die heute veröffentlichten neuen redaktionellen Standards nach dem Relotius-Fälschungsskandal und Ansichten aus Uganda darüber, wie Medien über die Klimakatastrophe berichten können. Zuerst aber ordnen wir ein, was Journalismus und soziale Netzwerke beitragen können zum Umgang mit dem neuen Coronavirus hierzulande und global. Zuerst mal zu der Rolle der sozialen Medien. Einschätzen kann die sehr gut der Wissenschaftsjournalist und Diplombiologe Volker Stollertz. Willkommen im Studio.
Ja. Schön, dass ich da sein kann.
Sie arbeiten in Köln im Netzwerk Science Media Center. Das ist eine Schnittstelle zwischen Journalismus und wissenschaftlicher Expertise. Also als eine gemeinnützige GmbH wurden sie gegründet, weil oft eben Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien gehypt oder schlecht eingeordnet wurden. Oder gerade bei Medizinthemen Texte falsche, vorher nicht erfüllbare Hoffnungen weckten. Hunderte Journalisten sind beim Science Media Center registriert. Wie viel aktuell?
So ungefähr 850.
Ja, und die erhalten kostenfreie Recherche-Aussendungen eben auch aktuell zum Coronavirus. Volker Stollertz, was geht da gerade ab bei den sozialen Medien in Sachen Coronavirus? Ihr Blick darauf.
Ja, in den sozialen Medien verbreiten sich natürlich Gerüchte viel schneller als Wahrheiten oder sicheres Wissen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Und ich glaube, selbst die großen Plattformen, die Weltgesundheitsorganisationen versuchen ja auch schon aktiv gegenzusteuern, was aber schwierig ist in einer Zeit, wo praktisch auch die Wissenschaft durch die digitale Öffentlichkeit, die sie unmittelbar herstellt, also neue Erkenntnisse werden unmittelbar veröffentlicht und werden dann weltweit sichtbar. Und das kann dazu führen, dass irgendwelche Menschen, die diese Berichte lesen, sie missverstehen. Ich gebe ein schönes Beispiel. Am Wochenende wurde auf einem sogenannten Preprint-Server, also wo Wissenschaftler einfach Artikel hochladen können, ohne Begutachtung, ohne Qualitätskontrolle, haben indische Wissenschaftler die These formuliert, dass der Virus, der sozusagen in China entstanden ist, irgendeine Anteile von HIV in deinem Genom trägt. Das wurde von Wissenschaftlern innerhalb von Stunden eigentlich zerlegt und das Paper dann auch nach 2 Tagen zurückgezogen. Aber in den sozialen Medien wirbelt sozusagen weiter diese Hypothese umher. Und das ist halt ein Problem, dass sozusagen dann, selbst dann, wenn Informationen falsifiziert wurden durch Qualitätsfilter, sie praktisch in den sozialen Medien über die Verbreitung von Menschen, die denken, das ist eine relevante Information, einfach sich viral weiterverbreiten können.
Naja, das ist ja so eine Art Parallele dann, die auftritt. Also medizinisch wird von einer Pandemie gesprochen und da sprechen Sie auch von einer Informationsflut jetzt zumindest?
Ja, ich glaube, das Problem für Journalisten ist natürlich, zum Beispiel die Wissenschaft liefert jetzt pro Tag 10, 15 wissenschaftliche Paper alleine. Die muss man erstmal verdauen, lesen, verstehen. Also das heißt, es ist erstmal eine Informationsflut. Und in der Informationsflut die Perlen von den vielen schlechten, Schlechtqualität, schlecht gemachten Studien zu trennen, auch für Journalisten, ist ja erstmal extrem voraussetzungsreich. Wenn die Information so viel ist, dann erhöht das ja die Suchkosten für die richtige Information und die wichtige Information. Ich glaube, das ist ein Dilemma, was jetzt gerade in so akuten Seuchenlagen, wenn wahnsinnig viele Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen, für die Experten, aber auch für die Journalisten und teilweise aus Quellen stammen, so wie zum Beispiel jetzt China, wo es ja der Fall ist, wo man nicht hundertprozentig sicher sein, ob all die Informationen, die Videos und das, was man da sieht vor Ort, ob das nicht durch irgendwelche Zensoren auch geschönt, gefälscht, verändert oder eben irreführend ist.
Jetzt müssen wir ja nicht nur Social Media Bashing machen, wenn Sie das vergleichen, vielleicht mit einer Pandemie, Schweinegrippe oder so etwas, 10 Jahre her, sowas. Das Tempo und welche Leistung, welche Chance schlummert denn vielleicht auch im Social Media Wesen?
Naja, also erstmal würde ich sagen, durch die Digitalisierung auch der Wissenschaft, jetzt im Vergleich Coronavirus noch Schweinegrippe, ist es ja ganz einfach so, wenn wir diese Digitalisierung der wissenschaftlichen Kommunikation nicht hätten, dann wüssten wir noch gar nicht, dass es einen Ausbruch gibt. Also ich glaube, das ist jetzt Anfang Dezember bis Ende Januar und am 7. Januar waren ja schon die ersten Informationen über das Virus verfügbar. Das muss man sich mal vorstellen. Nach einem Monat weiß die Welt, dass es sozusagen einen neuen Erreger gibt, der wird charakterisiert. Was eben leider dann nicht so klar ist, ist, wie gefährlich er wird. Also wir haben etwas Neues, was sich rasch verbreitet, aber was wir natürlich nicht sagen können und das die Experten auch nicht sagen können, ist, wie gefährlich er ist. Und diese Parallelität, dass also die Expertise digital verfügbar wird, aber sozusagen die Prognostik nicht hinterherkommt, das schafft dann halt einerseits Chancen in sozialen Medien, schneller zu reagieren, aber auch durch Risiken, dass halt Dinge, die allgemein öffentlich werden, und das ist ja nur der Fall, also auch alle wissenschaftlichen Journals veröffentlichen jetzt alle wissenschaftlichen Paper unmittelbar für das globale Publikum. Aber nicht jeder kann halt ein wissenschaftliches Paper lesen, verstehen. Und dadurch, glaube ich schon, ist die Möglichkeit da, und das ist zum ersten Mal in dieser Dimension, das war bei der Schweinegrippe mit den sozialen Medien noch nicht so da, dass halt wirklich durch virale Verbreitung von Falschinformationen oder falsch verstandenen Informationen dann auch praktisch Dynamiken in Gang kommen, die wiederum für Journalisten schwierig sind, weil die müssen das ja dann sozusagen irgendwie wieder filtern und die Spreu vom Weizen trennen.
Wie machen Sie das? Sie schreiben, im Schnitt haben Sie so eine Absagequote, wenn Sie Wissenschaftler anfragen, stellvertretend für Regionalzeitungsredakteure und so weiter, Absagequote von nur 10%, wie ist es bei Corona?
Ja, Corona ist ein interessanter Fall. Wir haben in Deutschland jetzt gerade aktuell eine extreme Expertenverknappung, weil wir nur 5, 6 Experten haben, die wirklich wissenschaftlich an der Front arbeiten. Herr Drosten ist ja auch schon hier im Programm gewesen. Also da gibt es ganz wenig Leute, die das sozusagen kompetent beurteilen können. Und da ist auch für uns sozusagen das gar nicht so einfach, trotz guter Kontakte die Kollegen dann immer sozusagen an den Start zu kriegen. Aber wenn sie das nicht tun, also wenn die richtigen Experten nicht sprechen, dann ist natürlich die Gefahr, dass sich sogenannte falsche Experten oder selbsternannte Experten zu Wort melden. Und bei der Schweinegrippe haben wir das ganz konkret erlebt. Da war irgendwann diese Kritik an dem Impfstoff, der ist irgendwie riskant oder der ist nicht so sinnvoll. Und dann waren selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise tauchten Impfkritiker auf, die da auch teilweise recht steile Thesen vertreten haben. Und die würden unter normalen Umständen in öffentlich-rechtlichen Medien oder auch in Zeitungen gar nicht auftauchen. Und das war damals so richtig so eine Zeit lang so ein Zusammenbruch der Expertenselektion, sage ich mal. Und den haben wir im Moment, finde ich, jetzt bei der Coronavirus-Berichterstattung nicht. Also ich finde, die Kollegen machen das eigentlich gut. Die richtigen und wichtigen Experten äußern sich öffentlich und auch mit, wie ich finde, mit einem verständlichen Ton. Und wir versuchen natürlich auch immer an den entscheidenden Punkten, wo große Unsicherheit herrscht, dann wiederum Experten halt auch sozusagen für die Journalisten aufzubereiten.
Das sagt Volker Stollautz vom Kölner Netzwerk für Wissenschaftsjournalismus Science Media Center. Danke für den Besuch im Studio. Journalismus als Gatekeeper, also wie es auch anders abläuft, das zeigt der folgende Beitrag. Podcasten und auf Social Media unterwegs sein, ein eigenes Neuigkeitenzimmer betreiben. Politik will heute direkt berühren, viele Akteure zur Not oder vielleicht sogar lieber ohne zwischengeschaltete Journalisten erreichen. Michael Mayer über den umstrittenen Trend politischer Kommunikation ohne Presse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ein Thema, zwei Farben. Heute ist bei mir Eko.
Seit einigen Monaten hat Christian Lindner einen eigenen Podcast, in dem er sich Gäste durchaus nicht nur aus der Politik einlädt. In einer Folge etwa den türkischstämmigen Rapper Eko Fresh. Der Podcast lässt es durchaus auch an der einen oder anderen Stelle menscheln. Das ist ganz im Sinne der Politiker, stellt Sascha Michel fest. Michel ist Medienlinguist an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat sich in seiner Dissertation mit dem Twitter-Verhalten von Politikern beschäftigt. Michel sagt, dass es dabei durchaus auch darum gehe, ein anderes Image, ein anderes Bild des jeweiligen Politikers zu verkaufen.
Also Julia Klöckner wird immer als CDU-Politikerin wahrgenommen. Renate Künast wird immer als grüne Politikerin wahrgenommen. Aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Rolle kommen sie auch nicht raus. Aber sie haben in den sozialen Netzwerken die Möglichkeit, bestimmte, ich habe das genannt, Interaktionsrollen oder Figurationsrollen einzunehmen. Und das heißt, sie können sich in den sozialen Netzwerken ganz unterschiedlich geben. Also das heißt, man kann zeigen, dass man Tierfreund ist, dass man sportbegeistert ist, indem man Fotos aus dem Fußballstadion twittert. Man kann auch die Familie mit reinbringen. Dieser Faktor Mensch spielt da eine große Rolle, weil sie ja immer als Politiker wahrgenommen werden, haben sie aber die Möglichkeit, hier und da unterschiedliche Nuancen der Persönlichkeit zu zeigen.
Auch Parteien, Behörden und Ministerien sind äußerst aktiv auf den Social-Media-Kanälen. Im Bundesverkehrsministerium in Berlin-Mitte arbeiten ein Dutzend Mitarbeiter im sogenannten Neuigkeitenzimmer. Was woanders Newsroom heißt, kommt hier mal nicht als Anglizismus daher. Das Neuigkeitenzimmer richtet sich nicht nur an Journalisten, sondern man will auch Bürgerinnen und Bürger erreichen, sagt Wolfgang Einetter. Er ist Leiter der Presseabteilung im Ministerium. Der Name sei eher mit Absicht gewählt worden. Man sei eben keine Redaktion und verbreite keine Nachrichten im klassischen Sinn, so Wolfgang Einetter. Da das Neuigkeitenzimmer alle Kanäle gleichzeitig bespielt, also für Journalistenanfragen zuständig ist, genauso wie für die Anfragen der Bürger, kommt es gelegentlich schon mal vor, dass Journalisten nicht so schnell versorgt werden können, wie das eigentlich wünschenswert wäre, sagt Wolfgang Einetter.
Wir versuchen, dass bei uns der Journalist immer an erster Stelle steht. Manchmal ist es halt auch eine Frage der Zeit. Wir haben schon mehrere Shitstorms erlebt und da müssen Sie einfach so schnell wie möglich antworten. Es ist einfach brutal, wenn man mitten in einem Shitstorm steht, also wenn man da nicht sofort reagiert, dann wird es dann unkontrollierbar und da muss man sofort reagieren, weil sonst ist der Hass grenzenlos.
Doch was bedeutet es nun für den Journalismus, wenn Politik, Behörden und Parteien stärker in Social Media investieren und damit klassische Medien umgehen? Es verändert die Balance innerhalb des Journalismus. So sieht es auch Annika Seel, Professorin für digitalen Journalismus an der Bundeswehr-Universität München.
Bisher war das so, im traditionellen Sinne, dass Medien auch in gewisser Weise eine Gatekeeper-Funktion hatten, also Themen auswählen konnten, Zugang zur Öffentlichkeit und hohe Reichweiten verschafft haben und dabei natürlich im Auftrag gerecht geworden sind oder zumindest den Auftrag hatten, Kritik zu üben auch. Das ist jetzt anders geworden, weil jetzt können sich Parteien, Verbände, Wirtschaft viel direkter an die Öffentlichkeit wenden im Internet über Social Media. Würde ich erstmal nicht als ganz problematisch ansehen, wenn sie sich weiterhin auch dem öffentlichen Diskurs stellen und kritischen Nachfragen von Journalisten, und das halte ich für den Knackpunkt.
Doch immer mal wieder geschieht genau das. Unternehmen, Verbände oder Parteien verweigern sich einer Nachfrage, einer Berichterstattung oder reagieren nur verspätet. Oder aber verbreiten, wie kürzlich bei der Leipziger Polizei geschehen, selbst extrem einseitige Darstellungen zu Vorfällen, an denen sie selbst beteiligt waren. Die Social-Media-Aktivitäten gerade der Bundesregierung sind ohnehin nicht unumstritten. Etwa sind Datenschutzfragen noch ungeklärt. Immerhin verarbeiten Unternehmen wie Twitter und Facebook Daten von Nutzern, worauf Parteien und Behörden keinerlei Einfluss und Zugriff haben. Einige Ministerien überdenken bereits ihre Aktivitäten. Der ehemalige Berliner Datenschutzbeauftragte Alexander Dix rät allen Behörden, sich aus den Plattformen zurückzuziehen. Doch bis es soweit ist, fordern Journalisten und Verbände, dass die Entwicklung hin zu immer mehr PR auf den digitalen Kanälen nicht zulasten von journalistischen Formaten gehen dürfe. So formuliert es auch der ehemalige Journalist und heutige Politik-Kommunikationsberater Johannes Hilje.
Also Interviews, Hintergrundgespräche und so weiter, das muss weiterhin genauso gewährleistet sein wie auch die öffentliche Kommunikation über soziale Netzwerke. Ich befürchte, dass es zu einer zunehmenden Waffenungleichheit kommt zwischen Journalismus und politischer Kommunikation. Deswegen sehe ich das durchaus mit Sorge, dass wir hier eine zunehmende Ungleichheit haben zwischen Journalismus und Politik.
Politische Kommunikation ohne Journalisten und Journalistinnen. Ein Beitrag voller Skepsis von Michael Mayer. Wenn der Spiegel seine redaktionellen Regeln ändert, dann ist das ein Thema bei uns. Noch dazu als Lehre aus dem Fall Klaas Relotius. Steffen Klusmann, recht neuer Chefredakteur des Spiegel, ist jetzt am Telefon, um über die neuen Standards nach Relotius zu reden. Hallo nach Hamburg.
Ja, schönen guten Tag.
Zur Einordnung erstmal der 76 Online-Seiten des Spiegel. 7 Jahre lang hatte der Reporter Klaas Relotius für Furore gesorgt, Preise gleich reihenweise gewonnen. Er hat eigentlich alle, die was im deutschen Journalismus zu sagen haben, und die Spiegel-Chefetage schwer beeindruckt. Große Geschichten, die packen, empathisch sind, die traumhaft sicher einen erwünschten Ton trafen. Am 19. Dezember 2018 war klar, Relotius ist nicht die Lösung, sondern das Problem des deutschen Journalismus. Der Spiegel klärte auf, was alles an den Reportagen erfunden war, setzte eine Kommission ein, veröffentlichte einen Bericht. Relotius hatte Protagonisten ganz oder teilweise erfunden, die syrischen Geschwister in der Königskinder-Reportage, die US-amerikanischen Milizionäre in Jägers Grenze, eine angebliche freiwillige Zeugin von Hinrichtungen in den USA. Und Sie, Herr Klusmann, treibt als Motiv für neue Standards nun an, dadurch einen zweiten Fall Relotius beim Spiegel zu verhindern. Wodurch soll es gelingen?
Indem wir uns ein bisschen zurückbesinnen auf das, was uns mal groß gemacht hat. Und deswegen haben wir das jetzt auch alles nochmal aufgeschrieben. Nach Relotius haben sich hier ein paar Kollegen zusammengetan im Rahmen von so einer Spiegelwerkstatt. Es gab 3 Workshops und die haben gesagt, so, und jetzt arbeiten wir das alles mal auf und jetzt geben wir uns nochmal ein neues, modernes Regelwerk, so einen neuen Leitfaden zum Thema Erzählstandards, Recherchestandards und die Art und Weise, wie wir hier verifiziert werden. Und das hat eine ganze Weile gedauert, ein paar Monate, gab, wie Sie sich vorstellen können, sehr viel Diskussion darüber. Und jetzt haben wir das abgesegnet und haben Booklet draus gemacht und haben es auch heute auf die Website gestellt, sodass unsere Leser sich das auch angucken können, wenn sie Interesse daran haben.
Picken wir uns mal was raus. Es gibt künftig kein Casting mehr, also nicht mehr den idealtypischen Protagonisten. Den suchen Sie für den gewinnenden Effekt nicht mehr?
Den suchen wir nicht mehr, den hätten wir besser auch nie gesucht. Natürlich müssen Leute, die wir für Geschichten, die bei uns in Geschichten eine Rolle spielen, weil sie pass pro toto stehen, die müssen schon eine gewisse Repräsentativität ausstrahlen. Aber das, was wir teilweise früher gemacht haben, dass wir die Leute ganz genau gecastet haben, wie exakt sie aussehen sollen, was die Geschichte, welche Tragödien dahinter stehen sollen, das machen wir in der Form nicht mehr, weil das einfach unseriös ist. Das haben wir jetzt auch nochmal aufgeschrieben, sodass es wirklich jeder verstanden hat, hoffentlich. Aber so Sachen gehen einfach nicht mehr.
Gibt es künftig mehr Verifikation durch die Dokumentationsabteilung oder weniger?
Ja, ich glaube, das Maß der Verifikation bleibt wahrscheinlich ähnlich, zumal wir immer mehr Geschichten auch bei Spiegel.de hinter der Bezahlschranke haben. Das müssen die Kollegen ja nebenher mitwuppen. Das heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, an welchen Stellen wir verifizieren und wo es vielleicht manchmal auch so ein bisschen overdone ist, wo ein bisschen viel Aufwand betrieben wird, um Dinge zu verifizieren, wo man sagt, oh Mann, das machen andere aber ganz ohne Verifikation. Aber an den Stellen, wo es wirklich kritisch sein könnte, da wird künftig mehr verifiziert. Also wenn zum Beispiel jetzt Reporter in irgendwelchen abgelegenen Gebieten recherchieren und mit Protagonisten zurückkommen, dann wollen wir die Namen haben, vielleicht auch mal ein Foto, sodass die Kollegen aus der Dokumentation auch nochmal gezielt nachfragen können, anrufen können, um klarzumachen, dass diese Personen auch wirklich existieren und nicht wie bei Klaas Relotius nur im Kopf.
Also auch eine Kostenfrage. Der Kollege beim Artikel Jägersgrenze, Juan Moreno, der schrieb ja zusammenfassend in 1000 Zeilen Lüge, Relotius' Texte machten einen nicht schlauer, sie gaben einem aber das Gefühl, bereits schlau zu sein. Hat denn eigentlich Juan Moreno mitgearbeitet bei den neuen Spiegelstandards?
Es waren, ich muss gestehen, das weiß ich gar nicht genau, dass die Kollegen haben sich quasi auf freiwilliger Basis zusammengefunden, als wir, jeder konnte sich bewerben, weil es gab natürlich viel mehr Leute, die dabei sein wollten, als am Ende in die Workshops reingepasst haben. Ob Juan da an einer Stelle mitgewirkt hat, das, ich muss gestehen, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich vermute mal nein, weil er als freier Reporter ja für uns arbeitet und nicht in der Redaktion sitzt, sondern von zu Hause aus immer loszieht, wenn er auf Recherche geht. Aber ich bin nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Eine ganz kurze Frage noch zum Kitschvorwurf. Der wird dann nicht mehr erhoben werden können?
Ich hoffe nicht, aber kitschige Geschichten kriegen sie auch hin, wenn sie gut verifiziert sind. Das ist ja immer die Frage der Attitüde des Autors und manche sind ein bisschen verkitschter als andere. Im Idealfall wird der Kitsch dann rausredigiert von den Ressortleitern oder der Chefredaktion, aber ich fürchte mal, ganz ohne Kitsch kommen wir auch künftig nicht aus.
Danke für die Einschätzung. Steffen Klusmann, Chefredakteur des Magazins Der Spiegel, live bei Medias Res im Deutschlandfunk zu den neuen redaktionellen Standards nach dem Fall Relotius. In Davos wurde die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate von der Bildredaktion der Agentur AP einfach von einem Foto abgeschnitten. Ihr habt nicht nur mich von einem Foto radiert, sondern einen ganzen Kontinent, schrieb die junge Frau auf Twitter auf der Rückreise vom Weltwirtschaftsforum. Der Tweet wurde tausendfach verbreitet und geliked. Die mediale Aufmerksamkeit rund um den Skandal nutzen wollen jetzt Fridays for Future und Klimaaktivisten aus Uganda und Kenia zusammen mit Greta Thunberg. ARD-Korrespondentin Antje Diekanz hat zunächst noch einmal die Geschichte aus Davos aus erster Hand gehört.
Sie fühlte sich frustriert und sehr verletzt, als sie das Bild sah. Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda kann inzwischen etwas gefasster über das sprechen, was sie in Davos erlebte. Die Nachrichtenagentur AP hatte sie von einem Foto mit Greta Thunberg, Luisa Neubauer und anderen einfach abgeschnitten. Sie, die einzige dunkelhäutige Fridays for Future-Vertreterin, fehlte auf dem Bild. Auf Twitter zeigte Vanessa Nakate weinend ihren Zorn und Frust.
And they have the guts to
Sie wagen es, das Foto einfach zu ändern, ohne irgendeine Erklärung oder Entschuldigung. Heißt das, ich habe als afrikanische Aktivistin keinen Wert? Oder dass Menschen aus Afrika generell keinen Wert haben? Das Video wurde schnell tausendfach geklickt. Immer mehr Medien berichteten über Vanessa und das beschnittene Foto. Jetzt nahm sie mit Greta Thunberg und anderen bei einer Videokonferenz Stellung. Die Aktivistinnen wollen das Medienecho nutzen, um vor den Folgen des Klimawandels in Afrika zu warnen. Erstmal zeigte Greta Thunberg aber, wie sehr der Vorfall in Davos auch sie beschäftigte. Weil Vanessa meine Freundin ist, hat es mich sehr getroffen, dass sie diese Erfahrung machen musste. Wir versuchen, das gemeinsam zu verarbeiten. Schon in Davos hatte Vanessa Nakarte die Botschaft vermitteln wollen, wie sehr ihr Heimatland Uganda und andere afrikanische Staaten vom Klimawandel betroffen sind. Jetzt sprach sie wieder von den Herausforderungen für den Kontinent. Die größte Bedrohung durch die Klimakrise ist für uns, dass die Nahrung nicht mehr reichen könnte. Die Regenzeiten sind anders verteilt und teils sehr extrem. Felder und auch die Häuser der Leute werden durch Überflutungen zerstört. Dann gibt es wieder Dürren, die Ernten vernichten. Das beschnittene Foto hat Vanessa Nakarte und ihr Gesicht bekannt gemacht. Bei der Pressekonferenz stand sie mehr im Fokus als Greta Thunberg. Ungewohnt für beide. Es ist offensichtlich, dass ich meist die Aufmerksamkeit der Medien bekomme. Das ist für andere Klimaaktivisten sonst nicht der Fall, vor allem wenn sie vom südlichen Erdball kommen. Die Tatsache, dass mich jetzt viele Leute kennen, ist völlig neu für mich. Aber ich bin glücklich, denn es ist eine positive Art von Popularität und Berichterstattung. Diese neue Bekanntheit will die 23-jährige Verkäuferin eines Solarunternehmens nutzen, um weiter gegen den Klimawandel zu kämpfen. Zusammen mit Greta Thunberg und den anderen.
If 2019 was the year of creating awareness, then let's make 2020 the year of action.
Wenn 2019 das Jahr gewesen sei, um den Menschen das Problem bewusst zu machen, müsse 2020 jetzt das Jahr werden, um zu handeln.
Antje Diekans über neuen Schwung als Folge der Davos-Retusche an der ugandischen Klimakämpferin Vanessa Nakarte. Und jetzt schon was von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Thomas Achenbach und ich bin Lokalredakteur beim Wittlager Kreisblatt. Wir gehören als Wittlager Kreisblatt zum großen Verbund der Zeitungen und Medien aus dem Medienhause Neue Osnabrücker Zeitung mit dazu. Sitzen hier im wunderhübschen Bad Essen im Osnabrücker Land. Und unsere Schlagzeile von morgen lautet: Autonomes Fahren bald auch in Bad Essen. Und es geht tatsächlich um genau das, nämlich um eine Teststrecke, die hier aufgebaut werden soll, beziehungsweise einen Live-Test eines autonom fahrenden Busses ohne Fahrer. Das ist ein Projekt, das in Osnabrück bereits erfolgreich läuft und das jetzt hier auf das Land offensichtlich auch, wie man so schön sagt, ausgerollt werden wird. Und so werden wir wohl hier auch bald einen autonom fahrenden Bus sehen und erleben werden. Und das ist recht spannend und die Details haben wir morgen im Blatt.
Medias Res ist zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Und gleich im Büchermarkt geht es unter anderem um ein Jubiläum für Arbeitsstipendien für Schriftsteller. Der Literaturfonds wird 40.